Palantir. Wird künstliche Intelligenz zur Totalüberwachung bald deutschlandweit eingesetzt? Bestechung? Verkaufte die Berliner Einwanderungsbehörde den deutschen Pass? Und Beteiligung an Gaza-Völkermord. Mehr als 1000 Anzeigen gegen CDU-Kanzler Merz. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU erwägt den bundesweiten Einsatz der umstrittenen Überwachungssoftware des US-Unternehmens Palantir mittels künstlicher Intelligenz. Sein Ministerium hat 2 Gesetzentwürfe für ein neues Sicherheitspaket ausgearbeitet. Palantir wurde im Jahr 2003 vom bekennenden Transhumanisten und offenen Demokratiefeind Peter Thiel mitgegründet und bekam seine ersten Aufträge von der CIA. In Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen werden bereits Abwandlungen der Spionagesoftware Gotham des US-Konzerns von den Polizeibehörden genutzt. Die Polizei soll zudem auch Gesichtersuchmaschinen wie etwa Clearview verwenden dürfen. Auch dieses Programm nutzt künstliche Intelligenz. Wie lückenlos und umfassend Palantir Daten sammelt, schildert der freie Journalist Tom Oliver Regenauer so.
Peter Thiel noch dazu hat mit Palantir den größten Überwachungsapparat der Welt geschaffen. Das ist also ein Überwachungskonzern, dessen Software zum Beispiel Vera oder Gotham auch in Deutschland im Einsatz ist. Und Palantir sammelt Daten über jeden von uns mit einer ausufernd einflussreichen Technologie und Datenbanken, von denen sich die wenigsten Leute vorstellen können, was das für ein Umfang ist an Big Data, was der Mann zusammenträgt in diesem Unternehmen. Also zum einen gibt's da jede Suchanfrage, die ich mal irgendwann oder du irgendwann vor, keine Ahnung, als Google online ging, mit noch einem Modem, ja, bei Google eingegeben haben. Von dieser Suchanfrage bis zum jedem Flugticket, jede Kreditkartenzahlung, jede Autovermietung, Überwachungsvideos aus Flughäfen, von einer Kamera an der Tankstelle, die an die Cloud gebunden ist, alles, was an Daten im Hintergrund aggregierbar und sammelbar ist, bedient sich Palantir. Zudem hat Peter Thiel noch gegründet Clearview AI. Das ist ein Unternehmen, das bekannt wurde, auch in den Mainstream-Medien, dadurch, dass es bei Facebook einfach alle Fotos geklaut hat. Ja, also es hat komplett einfach den kompletten Fotokatalog von Facebook übernommen und Clearview AI kann zum Beispiel eben auch auf Konzertbildern oder in einem Fußballstadion, wo die Gesichter nicht mehr zu erkennen sind in weiter Ferne, kann es diese kleinen Köpfe nehmen, rausrechnen und dann als scharfes Bild darstellen. Alle diese Daten aggregiert Palantir und ist damit natürlich in der Lage, so viele Informationen den Behörden bereitzustellen über die Software Vera oder über Gotham zum Beispiel, dass das für uns überhaupt nicht greifbar ist.
In Baden-Württemberg hat die Landespolizei die Überwachungssoftware Gotham des Palantir-Konzerns bislang offenbar illegal genutzt. Nun hat die grün-schwarze Landesregierung eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht, die die Verwendung der US-Software künftig rechtlich absichern soll. Einen Vertrag über eine 5-jährige Nutzung der Technik hat die Landespolizei bereits geschlossen. Doch bislang wurde die Space-Software ohne rechtliche Grundlage genutzt. Und auch bis zum Inkrafttreten einer rechtlichen Regelung werden weiterhin Palantir-Produkte als Übergangslösung eingesetzt, wie es ausdrücklich heißt. In Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen, wo die KI-Software ebenso zur Anwendung kommt, wurden die Polizeigesetze hingegen entsprechend angepasst. In den USA wird nun unter Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. die, Zitat, smarte Überwachung der Gesundheit vorangetrieben. Dazu trafen heute Gesundheitsbeamte und Tech-Führungskräfte zusammen. Diese wollen so wörtlich Hindernisse beim Datenaustausch überwinden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Laut einer Sprecherin solle das Gesundheitssystem damit smarter, sicherer und stärker personalisiert werden. Die Verschärfung der Überwachung von Gesundheitsdaten ist seit langem ein Ziel von Demokraten wie auch Republikanern. Unter Gesundheitsminister Kennedy wird sie nun umgesetzt. Und Präsident Donald Trump hat dazu den Totalüberwachungsturbo gezündet. Mit einem präsidialen Erlass und damit unter Umgehung des Parlaments.
Die Trump-Administration hat das Überwachungsunternehmen Palantir damit beauftragt, die persönlichen Daten der US-Bevölkerung über verschiedene Regierungsbehörden hinweg zu sammeln. Die 2003 gegründete Softwarefirma ist benannt nach den sehenden Steinen in Tolkiens Herr der Ringe und lässt seine Auftraggeber in die Zukunft schauen. Denn es führt nicht nur verschiedenste Daten zusammen und analysiert diese, sondern errechnet auch Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse, die noch nicht passiert sind. Das wird zum Beispiel dazu genutzt, um für Israel Hamas- oder Hisbollah-Terroristen zu lokalisieren und dann zu töten. Damit prahlte der CEO von Palantir, Alex Karp, ganz stolz vor Investoren. Die Aufgabe von Palantir sei es, Zitat, Feinde zu erschrecken und gelegentlich zu töten. Palantir arbeitet derzeit für 5 US-Ministerien. Die Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium erstreckt sich auf die US-Armee, die Marines, die Luftwaffe und das Kommando für Spezialeinsätze. Palantir arbeitet auch für das Ministerium für Innere Sicherheit, das Department of Homeland Security. So nutzt etwa die Einwanderungs- und Zollbehörde ICE Palantir-Software zur Verfolgung von illegalen Einwanderern und zur Umsetzung von Abschiebungsmaßnahmen. Auch die Daten des Finanzministeriums und der Steuerbehörde laufen bei Palantir zusammen. Das Programm Foundry wird dabei für Datenanalysen genutzt. Ebenso analysiert Foundry die Daten des Gesundheitsministeriums. Für die Nachverfolgung der Herstellung, Verteilung und Verabreichung der Covid-Injektionen hat Palantir aufbauend auf Foundry das Programm Tiberius entwickelt. Das dem Justizministerium unterstellte FBI nutzt Palantir-Software für nachrichtendienstliche Analysen und zur Verknüpfung von Datenbanken, die zuvor getrennt waren. Gotham heißt das Programm, das auch von den Geheimdiensten CIA und NSA für Antiterroranalysen genutzt wird. Kritiker wie etwa die investigative US-Journalistin Whitney Webb, die sich eingehend mit Palantir beschäftigt hat, befürchten, dass Trump mit Palantir den ultimativen Überwachungsstaat schaffen will.
Im Unterschied zu anderen Ländern muss in der Schweiz erst die Zustimmung der Bürger zur digitalen Identität eingeholt werden. Die betreffende Volksabstimmung am 28. September wurde von einem Bündnis verschiedener Initiativen erreicht, darunter Maßvoll. Und das, obwohl tausende Unterschriften bei der Post auf unerklärliche Weise verschwunden sind. Der Rechtsanwalt und Vorstand von Maßvoll, Markus Zollinger, sagte dazu gegenüber Auf 1:
Am 5. April dieses Jahres war das Postfach von Maßvoll grundsätzlich leer. Es war ein einziger Abholschein darin. Was das auffällig war, dann ging Nicolas Rimoldi, das ist der Präsident von Maßvoll, ging mit diesem Abholschein zum Postschalter und normalerweise bekommt man dann, sage jetzt mal, eine Kiste voll mit Post, weil dieser Abholschein ist dann nur deponiert im Postfach, wenn das Postfach überfüllt war. Und es hieß dann aber am Schalter, ja, nein, wir haben gar keine Post für Sie. Man hat dann gesucht und als man wirklich nichts gefunden hatte, hat dann Nicolas Rimoldi noch am gleichen Tag Strafanzeige erstattet. Ich habe dann am Folgetag diese Strafanzeige noch mit einer schriftlichen Eingabe begründet. Eine Postmitarbeiterin hat uns gegenüber ausdrücklich bestätigt, dass sie am Tag zuvor, also am 4. April, diesen Zettel deponiert habe, den wir dann am 5. April, also den Nicolas Rimoldi am 5. April rausgenommen hat. Das heißt, sie hat den Zettel deponiert, weil das Postfach voll war. Es musste eine ganze Kiste im Minimum vorhanden sein, die wir dann nicht gefunden haben. Und das blendet die Staatsanwaltschaft einfach komplett aus.
Welche Gefahren durch diese elektronische Identität konkret drohen? Dazu sagte Markus Zollinger:
Die EID, die bleibt einfach niemals freiwillig, so wie es jetzt versprochen wird, sondern sie öffnet eigentlich den Weg zur umfassenden Massenüberwachung. Und wenn wir dann noch das digitale Zentralbankengeld haben, dann bekommen wir einen gläsernen Bürger, dann schaffen wir das Bargeld ab, Dann haben wir noch einen digitalen Franken, der vollständig von der Regierung kontrollierbar ist. Sie kann dann zum Beispiel Besitzlimiten einführen oder eine Ablaufdauer. Und wer kein Vermögen aufbauen kann, der ist einfach auf Gedeih und Verderb von der Regierung abhängig. Denkbar sind auch weitere Beschränkungen, wie zum Beispiel, wofür kann man den digitalen Franken ausgeben, beispielsweise für Benzinverbrauch oder für Fleischkonsum. Also man kann sich alle möglichen totalitären Kontrollmechanismen vorstellen, die dann mit dieser EID möglich werden, mit weiteren Mitteln. Es ist ein Puzzlestück in diesem ganzen Big Picture. Ja.
Das vollständige Interview zum Verschwinden von rund 3000 Unterschriften finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. In Großbritannien ist nun das Überwachungsgesetz Online Safety Act in Kraft getreten. Als Widerstand dagegen explodierte daraufhin die Nutzung sogenannter virtueller privater Netzwerke, VPNs, die einen anonymen Internetzugang ermöglichen sollen. Allein das Unternehmen Proton VPN meldet einen Zuwachs von mehr als 1400%. Mit einem VPN kann der Nutzer eine ausländische Netzadresse vorschalten und damit seine Identität verschleiern. Damit wollen Millionen von Briten die verpflichtende Ausweiskontrolle umgehen, etwa beim Besuch pornografischer Seiten oder sozialer Netzwerke. Doch wie lange wird das noch möglich sein? Denn bereits während der Gesetzesverhandlungen hatten Labour-Abgeordnete ein Verbot der virtuellen privaten Netzwerke gefordert, da diese die Wirksamkeit des Gesetzes untergraben würden. Die aktuelle Labour-Regierung dementiert nun zwar entsprechende Gerüchte, kündigte aber an, die VPN-Nutzung sehr genau zu beobachten. Kritiker warnen vor einem totalen digitalen Kontrollregime nach chinesischem Vorbild, was auch in der EU bald umgesetzt werden könnte. Informationen wie diese sind in den Systemmedien leider kaum zu finden. Doch nur mit Ihrer Unterstützung, verehrte Zuseher, kann Auf 1 seinen Sendebetrieb aufrechterhalten. Etwa über einen Einkauf in unserem Auf 1 Shop, um Sie auch weiter schonungslos informieren und aufklären zu können. Bestechung bei der Berliner Einwanderungsbehörde? So lautet ein brisanter Verdacht, denn beim Landesamt für Einwanderung fanden seit Juni bereits mehrere Hausdurchsuchungen statt, in Wohnungen und Büros von Behördenmitarbeitern und möglichen Komplizen. Bei einer Durchsuchung im Juli ging es um den Verkauf deutscher Pässe etwa an Nordmazedonier durch einen Behördenmitarbeiter. Nun laufen Ermittlungen wegen Falschbeurkundung im Amt. Bei weiteren Razzien seit Juni ging es bereits um Bestechung in mindestens 2 Fällen. Hier soll eine Mitarbeiterin gegen Geld frühere Termine beim Einwanderungsamt ermöglicht haben. Doch handelt es sich damit nur um die Spitze des Eisbergs? Jedenfalls sind Einbürgerungen aufgrund der entsprechenden Gebühren nicht nur ein lukratives Geschäft für den Staat. Offenbar fließt auch immer wieder Geld in die Taschen der Beamten selbst. In Athen wurde vergangene Woche ein internationales Schleusernetzwerk zerschlagen. 8 Verdächtige, überwiegend aus Pakistan, dem Iran und der Türkei, wurden festgenommen. Die Ermittlungen hatten ihren Ursprung in Deutschland. Deutsche Behörden leiteten das Verfahren ein, das in enger Abstimmung mit Griechenland, den USA und Europol zur Operation führte. Brisant. Im Zentrum stand ein als Reisebüro getarntes Fälschungslabor in Athen. Dort wurden gefälschte Ausweisdokumente, Pässe und Aufenthaltsgenehmigungen hergestellt und per Post etwa nach Frankreich, Spanien oder Großbritannien versendet. Bei den Razzien wurden hunderte Dokumente, Fälschungstechnik, Drogen, Fahrzeuge, Mobiltelefone und knapp 70.000 Euro sichergestellt. 2 Migranten ohne Aufenthaltsstatus wurden in einem Versteck entdeckt. Sie sollten offenbar nach Portugal weitergeschleust werden. Die Bildungsgewerkschaft fordert nun einen bundesweiten Islamunterricht an Deutschlands Schulen. Doch auch bei der Ernährung zeigt sich die zunehmende Islamisierung. Denn an der Gesamtschule Erle in Gelsenkirchen wird ab Herbst nur noch nach islamischen Speisevorschriften gekocht. Laut Schulmitteilung betrifft dies alle Gerichte und sogar vegetarische Speisen. Verantwortlich dafür ist der Caterer Muttis Küche, der auch 9 weitere Schulen in der Stadt beliefert. Damit wird an diesen Einrichtungen ausschließlich Fleisch serviert, das nach islamischen Schlachtregeln zubereitet wurde. Hintergrund ist der hohe Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund. In Gelsenkirchen liegt er bei rund 60%. Bereits 2010 hatte die Stadt Schweinefleisch aus allen Schulen verbannt. Auch bundesweit nimmt der Halal-Anteil in Kantinen zu. Der tierschutzpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Nordrhein-Westfalen, Zacharias Schalay, sagte dazu gegenüber auf 1.
Dieses Beispiel zeigt, wenn der ethnische Kipppunkt überschritten ist, dann wird uns gegenüber nicht mehr die Toleranz gelebt, von der das linksgrüne Establishment sonst immer so gerne faselt. Apropos linksgrünes Gefasel, vor dem Hintergrund des Bevölkerungswandels werden die alten grünen Forderungen nach Tierschutz und Tierwohl verkauft und verraten. Denn was bedeutet Halal eigentlich? Es bedeutet, dass Kühen, Schafen, Ziegen ohne ausreichende oder gar keine Betäubung die Kehle aufgeschlitzt wird, sodass die Tiere dann qualvoll ausbluten. Die Antwort auf diese Zustände kann und muss sein Remigration. Denn Remigration schützt Tiere.
Die Auswertung der Umfrage zum Freiheitsbarometer des Alternativ-WEF zeigt, unter mehr als 20.000 Befragten gilt die größte Sorge der Massenmigration. Das gab mehr als die Hälfte der Teilnehmer an. Gefolgt wird diese Angst von einer Einschränkung der Grundrechte und Krieg mit jeweils mehr als einem Drittel der Befragten. Beim brisanten AWEF-Panel ging Elsa Mittmannsgruber mit einer Diskussionsrunde der Frage nach, wie wird aus Unzufriedenheit echter Wandel? Mit dabei Investigativjournalist Gerhard Wisniewski, Ärztin Maria Hubmer-Mock, Finanzrebell Erich Hambach, Publizist Martin Sellner und auf 1 Chefredakteur Stefan Magnitz.
Mit Angst regiert man die Welt und das ist das, was im Moment passiert.
Wer sich jetzt durch Angst bremsen lässt, ich glaube, der hat den Schuss noch nicht gehört.
Man muss sich einsetzen, man muss für die Freiheit kämpfen und wer das nicht tut und wer nicht dazu bereit ist, der muss sich eben damit abfinden, dass er Sklave bleibt.
Geht nicht, ist ihm ein Mangel an auch Fantasie.
Es braucht eine lokale, regionale Vernetzung, ein sicheres Umfeld, eine echte Gemeinschaft in den Leuten, die Kraft gibt und den langen Atem, andauernd Widerstand zu leisten.
Die brisante Alternativ-WEF-Diskussion finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Gegen Bundeskanzler Friedrich Merz sind innerhalb weniger Tage mehr als 1.000 Strafanzeigen eingegangen. Grund dafür Deutschlands Rolle im Nahostkonflikt. Merz werden die Beteiligung an Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit Israels Völkermord im Gazastreifen vorgeworfen. Laut den Anzeigen habe die Bundesregierung die Situation in Gaza durch Rüstungsexporte unterstützt, wie auch durch ausbleibende Sanktionen. Sogar israelische NGOs und über 1.000 Rabbiner werfen Israel inzwischen Völkermord an den Palästinensern vor. Israel dementiert die Vorwürfe, doch hochrangige Regierungspolitiker sprechen etwa vom Kampf gegen menschliche Tiere und dem Auslöschen Gazas. Morgen ist es soweit. Nach mehr als 3 Jahren Strafverfolgung wird der Prozess gegen Querdenkengründer Michael Ballweg vor dem Landgericht Stuttgart beendet. Zunächst waren Ballweg Betrug und Geldwäsche in Höhe von Hunderttausenden Euro vorgeworfen worden. Doch dann ließen die Richter die Anklagepunkte teilweise fallen. Übrig blieb der Vorwurf der Steuerhinterziehung in Höhe von 78.000 Euro. Dennoch bestand die Behörde auf ihrer Ursprungsforderung von 3 Jahren Haft. Am letzten Prozesstag vor der Urteilsverkündung sagte Ballwegs Anwalt Ralf Ludwig zu den Vorwürfen gegenüber auf 1.
Wie die Staatsanwaltschaft auf diese Zahl kommt, ist mir schleierhaft. Also es, wie gesagt, es geht ja aus der Anklageschrift hervor, aber die Anklageschrift selber belegt diese Zahlen nicht. Die Akte belegt diese Zahl nicht, die Zeugenaussagen belegen diese Zahl nicht. Das ist eine Fantasiezahl. Das ist eine Fantasiezahl, die sich die Staatsanwaltschaft ausgedacht hat. Und warum sie auf diese Zahl kommt und warum sie vor allen Dingen immer noch an dieser Zahl festhält, das war ja auch ein Teil meiner Ausführungen. Ich hatte ja das Gefühl, dass die Staatsanwaltschaft an der Beweisaufnahme gar nicht teilgenommen hat. Die Staatsanwaltschaft hat die Anklage erhoben und ab dem Moment aufgehört mitzudenken. und hat jetzt quasi nochmal das vorgetragen, was wir in der Anklageschrift gelesen haben, als ob diese Beweisaufnahme gar nicht stattgefunden hat. Und das ist, ja, es ist merkwürdig, wenn man jetzt mal provokant sagen würde, wenn sie wenigstens für diese Nichtleistung auch nicht bezahlt würden, dann hätte es wenigstens Geld gespart. Aber sie sind ja wahrscheinlich bezahlt worden als Staatsanwälte für die ganzen Monate für ein Nichttun.
Angesichts dieser Ausgangslage hofft Ballweg selbst auf einen positiven Abschluss des Verfahrens.
Einstellung oder Freispruch?
Freispruch.
Natürlich.
Die Urteilsverkündung findet morgen um 10 Uhr am Landgericht Stuttgart statt. Auf 1 ist selbstverständlich vor Ort. Wer ein Asylheim in seiner Nähe hat, könnte die Auswirkungen des Bevölkerungsaustausches unmittelbar zu spüren bekommen. Doch wer kennt die Möglichkeiten, als Anwohner legal und wirksam dagegen vorzugehen? Politikwissenschaftler Michael Schäfer hat dazu eine umfangreiche Recherche betrieben und präsentiert seine Ergebnisse im heutigen Interview des Tages.
Herr Schäfer, Asylheime entstehen ja nicht aus dem Nichts, sondern werden von Trägerorganisationen betrieben. Diese haben in der Regel ein finanzielles Interesse an der Eröffnung. Sehen Sie in diesem Interesse auch einen Ansatzpunkt, um Druck auszuüben?
Genau, das ist natürlich ein sehr wichtiger Ansatzpunkt, gerade dieses finanzielle Interesse. Asylunterkünfte sind für viele Betreiber Gelddruckmaschinen. Und Sie haben recht, ja, zahlreiche Betreiber nutzen es, um Geld zu verdienen. Darunter sind auch gemeinnützige Vereine, Wohlfahrtsverbände und kirchliche Träger. Sie alle kennen die Beispiele, wie beispielsweise in Berlin bei einem Träger alte Leute rausgeworfen worden, um da ein Asylheim einzurichten. Solche Beispiele gibt es überall im Land. Und der Vorteil ist, wenn man es mit solchen gemeinnützigen Trägern zu tun hat, eben genau diese Gemeinnützigkeit. Denn die Gemeinnützigkeit bringt nicht nur steuerliche Vorteile, sondern auch allerhand Pflichten mit sich. Man muss sich an bestimmte Regeln halten und auch an Transparenzpflichten. Dazu haben wir in den letzten Monaten auch miteinander schon gesprochen. Und das ist sehr ausführlich auf 1%.de in einem Podcast und auch in einem Artikel begleitend zu diesem Thema ausgeführt, wie man da aktiv werden kann. Und wir haben das jetzt noch um einen weiteren Gedanken erweitert, denn auch viele Betreiber sind Unternehmen und diese Unternehmen haben auch lokal Dienstleister, die wir auch mit in die Verantwortung nehmen wollen. Denn es gilt, die Unternehmer und auch die Dienstleister vor Ort müssen ja für die Folgen ihres Handels gerade stehen. Wir müssen darauf aufmerksam machen, was sie natürlich in diesen Orten, wo sie diese Standorte betreiben, anrichten. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oft ist es ja so, irgendein Unternehmen sitzt in irgendeiner westdeutschen Großstadt und betreibt dann hier in Sachsen auf dem Land ein Asylheim. Denen ist es natürlich relativ egal, wenn dann vermehrt Proteste eben durch diesen kleinen Ort stattfinden. Die sitzen ja irgendwo anders und das interessiert die gar nicht. Deswegen sind wir in den letzten Monaten dazu übergegangen, auch eben diese Betreiber und auch die lokalen Dienstleister, weil irgendwer muss vor Ort ja auch ganze Arbeit übernehmen, mit in den Protest mit einzubeziehen. Das geht durch Online-Kampagnen, Briefaktionen, aber auch durch Präsenz bei Veranstaltungen eben jener Firmen, die vor Ort aktiv sind. Das heißt ganz konkret, wenn beispielsweise das Unternehmen in Dresden sitzt, kann man auch mal den Protest an einen Standort dieses Unternehmens verlagern. Oder man kann auch Geschäftspartner und Kooperationen Unternehmen in Online-Kampagnen, Briefkampagnen, alles mit einbeziehen. Wir müssen unseren Protest weiterdenken, weil wir gemerkt haben, wir stoßen an bestimmte Grenzen. Und das ist genau das, worum es in diesem Artikel auch geht. Wichtig ist, dass man dabei immer sachlich und immer fair bleibt.
Neben wirtschaftlichen Aspekten spielen natürlich auch rechtliche Gesichtspunkte eine Rolle. Das Baurecht bietet ja eine Vielzahl an Möglichkeiten, ein solches Projekt zu stoppen oder zu verzögern.
Das ist richtig. Sie wissen, Deutschland ist ein sehr, sehr bürokratisches Land und oft wird diese Bürokratie gegen uns genutzt. Deswegen wird es Zeit, dass wir die Bürokratie auch mal für uns arbeiten lassen. Denn oft ist eben diese Bürokratie wirksamer als nur zu protestieren. Ich sage bewusst nur, weil all das, was ich hier sage, natürlich Ergänzungen zum Protest sein müssen. Aber ganz konkret haben wir herausgesucht, wie man Bebauungspläne, Nutzungsrechte, Nachbarschaftsschutz, Verfahren der Beteiligung der Öffentlichkeit nutzen kann, um eben solche Heime zu verhindern. Unser Tipp, frühzeitig Akteneinsicht bei der Kommune zu nehmen und aufzudecken, ob die Genehmigung korrekt erfolgt ist. Konkretes Beispiel hier aus Dresden. Da war es auch so, da wurden dann mehrere Heime beschlossen, der Siedlung und die Stadt hat einfach losgelegt. Dann sind Bürger hingegangen zum Bauamt, haben gefragt, ihr zeigt uns doch bitte mal die Baugenehmigung. Wurde da alles richtig beachtet? Wurde natürlich nicht, weil es alles schnell gehen musste. Die Bürger haben Einspruch eingelegt und da musste der Bau erstmal gestoppt werden. Und genau darum geht's. Also wir zeigen auf in unserer Recherche, was man konkret tun kann, wie man Akten ein sich nimmt, wie man Informationsrechte nutzt, wie man so eine Anzeige bei der Bauaufsicht formuliert, wie man Nachbarrechte geltend macht und auch ganz wichtig, das wissen auch nicht viele, wie man auch nachträglich einen Antrag auf Überprüfung eben dieser Baumaßnahme stellen kann. Da ist es ganz wichtig, vorher auch als Bürgerinitiative aktiv zu werden, sich Unterstützung zu suchen, Informationsabende zu veranstalten, auch bei Protestveranstaltungen Spenden zu sammeln, um auch Fachleute hinzuziehen zu können, um Einsprüche zu formulieren oder gegebenenfalls Klage einreichen zu können.
Gebäude, in denen Menschen untergebracht sind, unterliegen stets auch strengen brandschutzrechtlichen Anforderungen. Welche Auflagen muss ein Heim in dieser Hinsicht erfüllen?
Ja, auch hier ist die Bürokratie zum Teil auf unserer Seite. Wir haben uns mit verschiedenen Dingen, auch mit Experten auseinandergesetzt. Thema Fluchtwege, Rauchmelder, Feuerlöscher, Notbeleuchtung oder ganz wichtig Überbelegung. Oft haben Kommunen ja das Problem, dass sie schnell Leute unterbringen müssen und dann gibt es halt auch oft Überbelegungen. Und andere haben die Möglichkeit, das auch ganz formlos prüfen zu lassen. Ganz wichtig ist dabei auch Tage der offenen Tür zu nutzen. Das machen ja viele von diesen Einrichtungen, um natürlich auch den Bürgern zu zeigen, was darin so passiert. Und da ist es natürlich eine gute Möglichkeit, dahin zu gehen, Informationen zu sammeln und zu beschaffen und diese dann in Anzeigen bei den zuständigen Behörden münden zu lassen.
Wo könnte ein betroffener Bürger entsprechende Verstöße zur Anzeige bringen?
Ja, beim Thema Baurecht geht die Anzeige an die zuständige Bauaufsichtsbehörde, also bei der Gemeinde. Und wenn da der Verdacht besteht, wenn man das gut formuliert und konkret formuliert, dass bauliche Vorgaben verletzt worden sind, können die Bürger eine formlose Anzeige stellen und an die örtliche Bauaufsichtsbehörde weitergeben. Wer das bei Ihnen vor Ort ist, das können Sie ganz schnell bei Ihrer Gemeinde rausfinden, das können Sie ganz schnell googeln. Auch hier können Sie KI zur Hilfe nutzen. Und bei einem berechtigten Verdacht, dass eine dieser vielen, vielen Regelungen, die wir auch im Detail und mit Gesetzen und Quellen und Vorlagen in der Recherche aufgeführt haben, wenn eine dieser Regeln verletzt wurde, dann gibt es die Möglichkeit, dass Nutzungsuntersagungen durchgeführt werden oder sogar Rückbauverfügungen ausgesprochen werden. Sie kennen ja viele von diesen Fällen, wo Leute etwas gebaut haben und dann aus bürokratischen Gründen für uns oft nicht nachvollziehbar Rückbaumaßnahmen durchgeführt werden müssen. Und wir versuchen jetzt ganz gezielt eben diese Punkte zu finden und auch auf die Heime anzuwenden. Wir wollen es natürlich diesen Betreibern und diesen Trägern so schwer wie möglich machen, mit den Problemen vor Ort in unseren Gemeinden Geld zu verdienen. Wie gesagt, konkrete Hinweise finden Sie im Text auf 1%.de. Und beim Brandschutz ist es ähnlich, da gibt es aber noch eine Besonderheit. Da kann auch jeder formlos eine Anzeige bei der Brandschutzdienststelle, so heißt es, oder eben bei der örtlichen Feuerwehr stellen. Und gerade bei den lokalen Feuerwehren findet man viele Verbündete mit Expertenwissen. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten festgestellt, als wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben. Klar, viele freiwillige Feuerwehren werden ja von den Leuten aus den Orten gespeist und die sind auch nicht so begeistert, wenn da auf einmal irgendein Heim hingesetzt wird. Wie gesagt, hier kann man Verbündete finden, hier kann man Fachwissen bekommen und nochmal, Bürokratie ist oft wirksamer, als nur zu protestieren und auf die Einsicht der Politiker zu hoffen.
Das vollständige Interview mit Michael Schäfer finden Sie wie immer auf unserer Webseite. Auch wenn der prophezeite Hitzesommer weitgehend ausgeblieben ist und eher Kälte vorherrscht, lassen die Systemmedien nicht davon ab, weiter Hitzepanik zu schüren. So veröffentlichte etwa der Fokus vor wenigen Tagen eine Hitzekarte Europas. Doch diese ist völlig willkürlich eingefärbt. Bregenz und Hamburg sind einmal grün, einmal orange gefärbt, bei jeweils gerade einmal 21 Grad. Linz hingegen ist rot markiert bei nur 19 Grad. Und Frankfurt ist gar dunkelrot eingezeichnet bei gerade einmal frühsommerlichen Temperaturen von 25 Grad und Regen. Ob in den Redaktionsstuben mancherorts die Köpfe rauchen, ganz ohne Hitzewelle? Auch auf 1 verabschiedet sich übrigens ab 2. August in die Sommerpause, um Kraft für den heißen Herbst zu tanken. Ab 18. August sind wir mit neuer Energie und vollem Tatendrang wieder zurück. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.